Ich grüße euch ganz herzlich und habe auch Grüße von der EFG Unna mitgebracht. Schön, dass wir auf diese Art und Weise verbunden sind, dass wir gemeinsam mit Jesus unterwegs sind und eben durch den Pastorenaustausch, oder Austausch ist es ja in dem Sinne momentan nicht, aber indem ich euch ein bisschen unterstützen darf, ist es ja auch schön, dass ihr hin und wieder mal was von Unna auch mitbekommt. Ja, was mich besonders freut, vielleicht habe ich ja auch so ein schlechtes Gesichtserkennungsgedächtnis, aber ich habe den Eindruck, es sind wieder eine ganze Reihe Menschen da, die ich noch nicht so wahrgenommen habe. Vielleicht seid ihr wirklich zum ersten Mal da oder zumindest in der Zeit, wo ich jetzt wieder hier bin. Das letzte Mal war ich, glaube ich, im Dezember hier bei der Taufe. Und seitdem wieder einige neue Gesichter. Das ist toll zu sehen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass auch die damaligen Täuflinge schon fest integriert sind im Dienst. Das ist sehr gut. Das habt ihr sehr gut gemacht. Schön, sowas auch mitzubekommen. Das gelingt uns nicht ganz so gut. Da müssen wir noch ein bisschen ran. Ja, wir haben gerade schon gesungen. Und wenn wir singen, dann passieren manche Dinge vielleicht auch ein Stück weit automatisch. Manche Lieder sind ja Gebete, ja, wo wir uns an Gott wenden mit dem, was uns auf dem Herzen liegt. In vielen Liedern beten wir Gott an. Und im Grunde genommen, all die Gebete sind auch ein Stück Bekenntnis. Und um ein besonderes Bekenntnis soll es heute Morgen gehen. Wenn ihr schon mal die Folie anmacht, um das Apostolikum. Vor 2 Jahren hatten wir in unserer Gemeinde einmal die Idee, eine Predigtreihe durch das Apostolikum zu machen. Das haben wir dann auch gemacht und für die Gemeinde war das sehr wertvoll und gewinnbringend, zumindest die Reaktionen, die wir mitbekommen haben. Alte Wahrheiten neu bekennen, so haben wir das mal überschrieben. Und ich weiß nicht, inwieweit das Apostolikum bei euch vorkommt. Ich musste schon so ein bisschen schmunzeln und nachdenken und ich dachte, aus meinem katholischen Dasein in meiner Vergangenheit war das Apostolikum fester Bestandteil. Immer wieder wurde das in den Messen aufgesagt. In Freikirchen, glaube ich, fristet das Apostolikum so ein bisschen ein Schattendasein. Mit dem Vater Unser mag das ähnlich sein, also gerade Landeskirchler freuen sich, die uns dann besuchen, die freuen sich immer wieder, wenn dann auch mal bei uns das Vaterunser gebetet wird, weil das eben auch so ein wichtiges Erkennungsmerkmal für sie ist. Und vielleicht müssen wir so als Freikirchler nochmal so überlegen, wo nehmen wir uns auch ein Stück weit von dem Segen Gottes, den er einfach in seiner Kirchengeschichte auch geschenkt hat, wenn wir eben auf solche Dinge so gänzlich verzichten. Von daher heute mal ein kleiner Blick ins Apostolikum. Ich habe es euch mal kurz mitgebracht, ist allerdings ein bisschen klein. Also hier tut sich jetzt nichts. Ach, ich habe ihn statt an ausgemacht. Dann funktioniert das ja auch nicht. So, weiß nicht, ob man's sehen kann. Wir müssen das jetzt auch gar nicht nachsprechen oder so, das könnt ihr dann selber mal als Gemeinde überlegen, inwieweit ihr das mal hin und wieder integrieren wollt. Da sind wir dann durchgegangen und ihr merkt schon, hier durch den Platz konnte ich das nicht so ein bisschen unterteilen, aber es hat im Grunde genommen 3 Bauteile, wenn man so sagen will. Das erste ist eben Gott der Vater, der Schöpfer, dann ein ganz langer Teil über das, was Jesus für uns getan hat, also an was für Dinge wir glauben, die Jesus getan hat oder wer er ist. Und dann der letzte Teil, der fängt dann an, ich glaube an den Heiligen Geist, also die letzten Zeilen, wo dann der Geist Gottes und sein Wirken im Mittelpunkt steht. Wie gesagt, wir haben als Gemeinde neu den Wert solcher Glaubensbekenntnisse entdeckt, die ja unsere geistlichen Vorfahren vor langer Zeit als eine Art Essenz biblisch wesentlicher Wahrheiten festgehalten und niedergeschrieben haben. Und eine dieser Predigten habe ich euch mitgebracht und wir betrachten folgende Aussage am Ende des Apostolikum. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das, was gelb markiert ist, nur um diesen Bereich soll es jetzt gleich gehen. Ich glaube an Vergebung der Sünden. Tun wir das? Ich glaube ja, ne? Vielleicht sollten wir es auch hier und da mal bekennen, aber ich glaube, viel wichtiger ist, was das in unserem Alltag mit uns macht. Wenn man diesen Text sich anschaut, im Gegensatz zu dem Text da, zu den beiden Texten davor, kann man vielleicht den Eindruck bekommen, dass unsere Vorfahren beim Verfassen dieses Bekenntnisses am Ende noch schnell ein paar wesentliche Aussagen aneinandergereiht haben, ohne wirklichen Bezug zueinander. Aber ich glaube, dass dieser Eindruck täuscht. Wir befinden uns hier im dritten und letzten Abschnitt des Apostolikum, in dem ja der Heilige Geist eine ganz besondere Rolle spielt. Und tatsächlich ist er ja auch maßgeblich daran beteiligt, Schuld in unserem Leben aufzudecken. Im Johannesevangelium, in den Abschiedsreden unseres Herrn, finden wir Aussagen dazu. Er ist es, der uns zum Kreuz führt. Und die Gemeinschaft der Heiligen ist das große Übungsfeld, diese Wahrheit täglich mit Leben zu füllen, weil wir immer wieder auch im Gemeindekontext aneinander schuldig werden. Wie gut zu wissen, dass es Vergebung für unsere Sünden gibt. Aber der Reihe nach. Was können wir aus diesem relativ kurzen Bekenntnis für unser Glaubensleben mitnehmen? Ich glaube an die Vergebung der Sünden. Drei Aspekte habe ich euch heute Morgen mitgebracht und wir wollen das anhand eines Bibeltextes miteinander betrachten aus dem ersten Johannesbrief. Wer eine Bibel dabei hat, kann gerne mit aufschlagen. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 8 bis Kapitel 2, Vers 2. 1,8 bis 2,2, 1. Johannesbrief. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Soweit Gottes Wort für heute Morgen, möge er uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Vergebung und Freiheit habe ich das damals überschrieben gehabt, den Titel habe ich jetzt auch für heute Morgen so gelassen. Und der erste Gedankenpunkt ist, ein Bekenntnis, das uns an unsere eigene Sündhaftigkeit erinnert. Also wenn ich sage, wenn ich das bekenne, ich glaube an die Vergebung der Sünden, dann muss das ja in irgendeiner Art und Weise auch einen Lebensbezug zu mir haben. Ja, dann merke ich, hoppla, ja, genau das ist wichtig auch für mich. Ich brauche es, weil ich eben Sünde tue, ja, weil Gott mich zunächst einmal aus meiner Sündennot erretten musste. Mein Leben hat mit Sündhaftigkeit zu tun. Und im ersten Johannesbrief werden wir da ja auch in besonderer Weise daran erinnert, gerade die Verse 8 und 10, die ja diesen negativen Gedanken aufgreifen, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, also mit Sünde habe ich nichts zu tun, und auch im christlichen Kontext jetzt, wenn wir also als Kinder Gottes unterwegs sind und meinen, mit Sünde nichts mehr am Hut zu haben. Nichts mehr am Hut haben zu müssen, ist eine andere Sache. Ja? Also da kommt es auf die Formulierung sehr deutlich und sehr deutlich an. Es ist wichtig, da gut zu differenzieren. Aber wir merken, wir sind immer noch Menschen, die falsche Entscheidungen treffen können, die Versuchungen nachgeben können, die Sünde ganz konkret tun können. Und deshalb ist es eben wichtig, uns dann auch daran zu erinnern, wohin wir mit dieser Schuld gehen können. Also wenn wir keine Vergebung nötig hätten, wäre diese Aussage im Bekenntnis ja unwichtig, eigentlich wertlos. Sie fußt ja gerade auf der Tatsache unserer eigenen Sündhaftigkeit und die wird in der gesamten Schrift bezeugt. Ich habe euch nur mal einen kurzen Gedanken mitgebracht von Paulus aus dem Römerbrief. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Nun könnte man natürlich meinen, die Aussage schaut zurück auf unsere Vergangenheit und wir bekennen damit, dass uns in Jesus damals, als wir uns bekehrt haben, unsere Schuld vergeben wurde. Und tatsächlich, so ist es ja auch, aber eben nicht nur. Dieses Bekenntnis, ich glaube an die Vergebung der Sünden, gilt ja auch für heute, gilt heute für unsere Gegenwart. Es ist hochaktuell. Das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, wirkt ja real in unsere Zeit hinein. Ich glaube, also ich bekenne etwas, weil ich es heute brauche, weil es heute konkrete Auswirkungen auf mein Leben hat. Wir sind jetzt seit einiger Zeit, ich weiß nicht, ob es schon ein Jahr ist, aber dazu übergegangen, in jedem Gottesdienst nicht das Apostolikum immer zu sprechen, hin und wieder tun wir das als Gesamtgemeinde, aber in jedem Gottesdienst kommt ein Punkt vor, wo wir uns daran erinnern, dass wir Vergebung der Sünden brauchen. Weil es uns wichtig geworden ist, weil das einfach ein Teil des Evangeliums ist, das uns zunächst einmal die schlechte Nachricht vor Augen führt, wir sind Menschen, die Sünde begehen, und auf der anderen Seite ist dazu Christus gekommen, der uns Schuld vergibt und uns reinmacht von all unserer Schuld. Johannes schreibt seinen Brief hier an Christen, an Kinder Gottes, an Menschen, die bereits Vergebung ihrer Schuld in Christus erfahren haben. Und genau sie erinnert er an ihre noch immer existierende Anfälligkeit für Sünde. Er macht deutlich, die grundlegende Macht der Sünde ist gebrochen. Wir müssen ihr nicht mehr gehorchen und dienen. Das schreibt Paulus sehr eindrücklich im Römerbrief in Kapitel 6. Weil Christus uns frei gemacht hat für ein Leben mit ihm, das ihm gehört und ihm dient. Aber das bedeutet ja nur in dem Sinne, dass wir nicht mehr, wie es mal ein Bibelschullehrer von mir formuliert hat, nicht mehr fahrplanmäßig sündigen müssen, aber von einem völlig sündlosen Leben sind wir weit entfernt. Wir sind immer noch fähig, das Falsche zu tun, uns punktuell zur Sünde verführen zu lassen. Und wer das für sein Leben negiert, von dem sagt Johannes hier, der betrügt sich selbst und stellt sich im Grunde genommen gegen Gott und sein Wort. Und Johannes war es wichtig, gerade dies seinen Empfängern ans Herz zu legen. Wer in der Freiheit der Kinder Gottes leben will, der weiß auch um die eigene Anfälligkeit und um die Notwendigkeit der Vergebung von Sünden. Ein weiterer Gedanke, dieses Bekenntnis, ich glaube an die Vergebung der Sünden, ist ein Bekenntnis, das uns an die Tatsache der Vergebung immer wieder neu erinnert. Und da finden wir die Aussage auch im Johannesbrief in Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns, er reinigt uns. Unsere Bekenntnisaussage erinnert uns also nicht nur an die Notwendigkeit, dass wir Vergebung der Sünden brauchen, sondern dass es die Vergebung der Sünden tatsächlich gibt. Hier leuchtet die Hoffnung des Evangeliums hell auf. Ich finde es sehr ermutigend, dass zwischen Vers 8 und Vers 10, die Johannes ja bewusst negativ formuliert hat, die Aussage von Vers 9 aufleuchtet. Wenn wir aber bekennen unsere Schuld. Und hier entdecken wir auch die Treue unseres Herrn. Er steht zu seinem Wort. Hier erleben wir seine Geduld mit uns. Immer wieder neu dürfen wir zu ihm kommen mit unserer Schuld. Auch wenn wir denken, jetzt bin ich zum x-ten Male an derselben Stelle wieder schuldig geworden. Zum x-ten Male dieselbe Sünde begangen. Wie oft darf ich denn noch zu Jesus kommen und ihm das hinlegen? Seine Geduld hört da nicht auf. Und vielleicht will er gerade auch in diesem Lernprozess uns helfen, je schambesetzter das für uns ist, umso mehr sollen wir eben von seiner Liebe ergriffen werden, von seiner Gnade und Geduld, dass eben dieses immer weniger werden darf, dass wir eben schuldig werden an ihm und unseren Nächsten. Hier erfahren wir Jesu Gnade, die auch für heute und für morgen ausreichend vorhanden ist und nicht bereits vorgestern von uns schon aufgebraucht wurde. Jesus vergibt uns nicht nur, sondern es heißt hier in unserem Text, er reinigt uns mit seinem Blut. Er stellt uns wieder her, perfekt und makellos. Das heißt, er kümmert sich nicht nur allein um die Vergebung unserer Schuld, sondern auch um die Auswirkungen der Sünde in unserem Leben. Ja, wir haben die Folgen unserer Schuld zu tragen. Und der ein oder andere von uns hat das vielleicht in ganz besonderer Weise zu spüren bekommen. Dass die Sünde zwar vergeben ist, aber die Folgen man trotzdem tragen muss. Aber auch hier ist Gott gegenwärtig und Jesus hilft, gerade auch diesen Prozess als einen Prozess zu erleben, seiner Gnade, als diesen Prozess als einen Prozess zu erleben, der eingebettet ist in Gottes heilsames Erziehungsprogramm mit uns, seinen Kindern. Und an dieser Stelle entdecken wir vielleicht auch, was es bedeutet, frei zu werden von Schuld, von Scham und von Furcht. In diese Freiheit gestellt zu werden, die für die Christus ja verantwortlich ist, für die er ans Kreuz gegangen ist, diese Freiheit, die gilt es nun in Anspruch zu nehmen. Er hat uns aus der Sklaverei der Sünde herausgeführt. Wieso sollten wir dann der Sünde noch weiter dienen? Und hier ist, glaube ich, auch Hoffnung für einen jeden von uns, der wir heute hier sind. Auch Hoffnung für Menschen, die noch ohne Jesus unterwegs sind und die durch ihre Sünde von diesem Gott noch getrennt sind. An dieser Stelle kann man sagen, dass Jesus auch dich einlädt, zu ihm zu kommen und zu erfahren, was es bedeutet, Vergebung das erste Mal wahrzunehmen, zu erleben, real zu erfahren, was es bedeutet, in die Freiheit geführt zu werden. Lieber Freund, liebe Freundin, ich kenne euch nicht und eure Zusammenhänge, aus welchen Bezügen, Lebensbezügen ihr kommt. Vielleicht ist der ein oder andere da, der noch auf der Suche ist. Aber hier dürfen wir vom Wort Gottes her bekennen, Jesus vergibt Schuld, wenn Menschen sich an ihn wenden und zu ihm kommen. Auch da einen Text aus dem Neuen Testament, aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, damit sind Christen gemeint, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Was für ein Bibelwort. Hier hat ein Tausch stattgefunden. Wir hätten eigentlich hier hängen müssen. Wir hätten die Gottesferne auf ewig verdient gehabt mit unserer Rebellion, mit unserer Untreue Gott gegenüber. Und Jesus nimmt das alles auf sich, nimmt es mit ans Kreuz und bietet uns ein neues Leben an in Freiheit, weil er uns Schuld vergibt, sie nicht mehr anrechnet. Aber hier ist auch Hoffnung für dich, der du in Christus bereits Errettung und neues Leben erfahren hast, aber im Alltag immer noch mit Sünde zu kämpfen hast. Ganz egal, was dich niederdrückt, für was du dich schämst, ganz egal, in welchem Bereich du vielleicht erneut versagt hast, auch für dich gibt es Vergebung deiner Sünden. Da, wo wir sie, wie hier in unserem Text geschrieben steht, sie Jesus bringen, sie ihm nennen, sie ihm bekennen. Also ich bekenne nicht nur, ich glaube an die Vergebung der Sünden, sondern ich darf an diesem Punkt auch zu meiner Schuld stehen, indem ich sie bekenne. Ja, wir sprechen von Sündenbekenntnis. Und das bedeutet, ich sage, dass Gott in seinem Urteil über mein Leben Recht hat. Ich habe Strafe verdient. Ich habe eigentlich nicht verdient, ohne Strafe davonzukommen. Ich bekenne Gott meine Schuld. Ich stelle mich dazu. Verberge sie nicht. Kehre sie nicht unter den Teppich. Hoffe nicht, dass Gras drüber wächst, sondern offenbare sie, bringe sie in sein Licht und erlebe im selben Moment, dass er sie wegnimmt und sagt, dafür bin ich längst gestorben. Ich habe vor kurzem in einem Buch etwas gelesen, was mich im ersten Moment ein bisschen irritiert hat, musste nochmal lesen und dann dachte ich, ja, so ist es eigentlich. Wir bekennen immer nur Sünde, für die Jesus längst gestorben ist. Auch die Sünde, die wir morgen begehen werden. Also vielleicht hilft uns das ein Stück weit, etwas freier und unverfänglicher mit unserer Schuld umzugehen und sie wirklich ans Licht, in die Gegenwart Gottes zu legen. Uns selber zu öffnen, sie auszusprechen. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir sie aussprechen, vielleicht einem Zeugen gegenüber, einem Vertrauten oder eben allein mit Gott, verliert sie schon die Macht über uns, die uns irgendwie noch festhält. Und wir erleben wieder neu diese Freiheit, die Jesus uns an dieser Stelle schenken möchte. An dieser Stelle mag es uns vielleicht manchmal verwundern, dass wir als Kinder Gottes zwar wohl alle gerne die Tatsache der allgemeinen Sündenvergebung bekennen, wir uns aber vielleicht eher schwer damit tun, unsere konkreten Sünden dann auch tatsächlich zu bekennen, uns also dazu zu stellen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. In meinem Leben merke ich das, ja, auch ein Pastor hat noch mit Sünde zu kämpfen. Ich hoffe nicht, dass das eine Überraschung für euch ist. Das ist gar nicht so einfach, das so anzunehmen, so ein Bekenntnis zu hören und darüber eine Predigt zu schreiben, ist das eine. Sich aber der eigenen Schuld immer wieder neu bewusst zu werden und sie zu formulieren, vielleicht auch einem Menschen gegenüber zu formulieren, an dem man schuldig geworden ist, ist eine ganz andere Geschichte. Und ich merke für mich, mir fällt es viel einfacher, Gott gegenüber Schuld zu bekennen, als zu einem realen Menschen hinzugehen und ihm in die Augen zu schauen und zu sagen, ich bin schuldig an dir geworden. Ich habe das und das über dich gedacht oder ich habe das und das gemacht. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ja. Vielleicht können ja die Gedanken heute Morgen ein wenig uns dabei helfen, auch da von Gott uns diese Überwindung schenken zu lassen, dass eben auch das zu diesem Prozess dazugehört, der dann in die Freiheit führt und der auch ganz neue Beziehungen wieder möglich werden lässt. Weil da, wo etwas zwischen einem Menschen ist, ganz egal, ob die Schuld von seiner Seite ausgeht oder von meiner Seite, man geht sich aus dem Weg. Man hat nicht mehr so eine offene, freie Gemeinschaft, kein Shalom mehr zwischen einem. Und das ist nicht das, was Gott möchte. Er möchte, dass wir in versöhnten Beziehungen miteinander leben. Und dazu ist es eben wichtig, da, wo wir aneinander schuldig werden, das eben auch zu bekennen. Wie kommt es zu diesem Phänomen? Nun, ich glaube, hier stehen wir uns selbst und vor allem Gottes Gnade noch zu oft im Weg, weil wir besser von uns denken oder von uns denken wollen, als wir in Wahrheit sind. Hier wollen wir immer wieder neu, demütig uns Gottes Spiegel vorhalten lassen, der uns ja aufzeigt, wer er ist und wer wir sind. Und zu wem er uns durch das, was er getan hat, werden lassen möchte. Lasst uns also immer wieder neu demütig und dankbar auf das Kreuz schauen, auf unseren Herrn. Und dann noch ein dritter und letzter Gedanke. Ich glaube an die Vergebung der Sünden, ein Bekenntnis, das uns zur täglichen Anwendung herausfordert, so habe ich es mal formuliert. Und hier schauen wir nochmal in den Johannestext, Kapitel 2, die ersten beiden Verse. Schaut mal, wie seelsorgerlich und ermutigend Johannes seinen Brief hier weiterschreibt. Seine Zeilen sollen dazu dienen, das schreibt er hier, damit ihr nicht sündigt. Also nicht weiter der Sünde Zugriff auf das Leben gewährt. Aber wenn es doch geschieht, nun, dann haben wir Christus, unseren Anwalt, unseren Fürsprecher beim Vater. Er versteht uns ja nicht nur, er setzt sich auch für uns ein. Er bekennt sich zu uns. Also Sünde soll und darf uns nie von Jesus wegführen, aus Scham, es wiedergetan zu haben, beziehungsweise etwas nicht geschafft zu haben, sondern im Gegenteil. Schuld soll uns immer so schnell wie möglich wieder zu ihm führen, da wo wir Freiheit, wo wir Freispruch bekommen, wo wir Vergebung zugesprochen bekommen. Er starb stellvertretend an unserer Stadt am Kreuz. Er nahm alle unsere Schuld auf sich in Bezug auf Vergangenheit, auf Gegenwart, auf Zukunft. Und Johannes macht uns Mut, die Aussage unseres Glaubensbekenntnisses täglich auch anzuwenden. Darum geht es ja schließlich, nicht einen verstaubten alten Text wiederholt aufzusagen, also in Bezug auf das Apostolikum, der mit unserer Lebenswirklichkeit vielleicht nicht allzu viel zu tun hat, sondern die darin enthaltene Wahrheit immer wieder neu für das eigene Leben zu entdecken. Ja, ich glaube daran, dass es tatsächlich Vergebung der Sünden gibt, weil ich sie in meinem Alltag real erfahre. Wenn wir bekennen, ich glaube, dann geht es auch hier nicht in erster Linie um ein für Wahrhalten theologischer Grundüberzeugungen, sondern es geht um gelebte Theologie, um gelebtes Christsein, um gelebte Nachfolge. Ich glaube an Vergebung der Sünden, wirklich. Nun, dann lasst uns dies im Alltag praktizieren. Was für ein Vorrecht ist uns Kindern Gottes hier gegeben worden. Und wenn wir von Anwendung sprechen, müssen wir noch eins bedenken. Es geht ja nicht nur um die eigene Erfahrung, in der uns Jesus unsere Schuld vergibt. Unser Bekenntnis meint ja zugleich auch unseren Bruder und unsere Schwester, die vielleicht an uns schuldig geworden sind. Schaut nochmal in unseren Text rein im 1. Johannesbrief. Nicht nur für unsere Sünden ist Jesus gestorben, sondern für die der ganzen Welt, also auch für die Sünden meines Mitbruders, meiner Mitschwester, meines Nachbarn, meines Schulkollegen, meines Arbeitskollegen und wen auch immer man hier reinsetzen könnte. Also wir merken, es ist das eine, dieses Bekenntnis auf sich selber anzuwenden und zu sagen, oh, ist das schön. Ja, ich glaube, dass Jesus mir meine Schuld vergeben hat und immer wieder neu vergibt, weil sie ja schon längst vergeben ist. Aber wie ist das eigentlich mit meinen Mitmenschen? Mit denen, die an mir schuldig werden? Darf ich das für sie auch bekennen und mitglauben? Und was bedeutet das dann in der Realität unseres Miteinanders? Es bekommt, glaube ich, eine ganz neue Dimension, wenn ich das für meinen Mitbruder, meine Mitschwester auch glauben, beten und bekennen darf. Und dann wird's, ja, dann wird's richtig praktisch. Hier sind wir wieder mitten im Kontext unseres Bekenntnisses in der Gemeinschaft der Heiligen, wenn ihr den Kontext eben vor Augen hattet. Ja? Dass wir eingebettet sind in eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus dienen und nachfolgen möchten, die sonntags zum Gottesdienst zusammenkommen, um ihn anzubeten. Und dann merken wir, wie heilig diese Versammlung sein kann. Und Paulus spricht an vielen Stellen die Gemeinde Gottes hier auf Erden, die einzelnen Gemeinden als Heilige an, weil Gott sie durch seinen Sohn genau so sieht, perfekt, heilig, vollkommen. Und auf der anderen Seite der Ebene der Realität merken wir, wie unheilig wir oft miteinander umgehen, wie ungnädig, wie unbarmherzig, wie lieblos wir mit unseren Worten, teilweise auch mit unseren Taten unterwegs sind. Und auch im Gemeindekontext es passieren kann, dass sich Menschen, wie ich das eben schon mal kurz erwähnte, lieber aus dem Weg gehen, als sich fröhlich und freudig am Sonntagmorgen zu umarmen. Ich glaube, hier wird es spannend. Ich glaube, der Gedanke der Gemeinde, da hat Gott sich schon was bei gedacht. Und ich habe eben schon mal diesen Gedanken des Übungsfeldes formuliert. Ich habe euch einen Text wieder von Paulus mitgebracht aus dem Kolosserbrief. Im Vers 12 davor stellt er den Kolossern nochmal vor Augen, wer sie in Christus sind. Geliebte, Auserwählte, Heilige. Und dann werden einige Dinge genannt, die sie nun in dieser Situation, aus diesem Status heraus, aus dieser Identität heraus, in Christus zu sein, wie sie leben können, leben sollen. Unter anderem heißt es dann, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Ein gutes Konzept. Und hier heißt es nicht so, jetzt reißt euch mal am Riemen. Jetzt schaltet mal euren Gehirn vorher ein, bevor etwas aus eurem Mund kommt. Das ist auch grundsätzlich nicht verkehrt. Aber das wird hier nicht gesagt. Sondern es wird hier im Punkto euren Nächsten vergeben, wird mit der Grundaussage, wird die Grundaussage gelegt, weil Christus euch vergeben hat. Wie er euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Wir profitieren sehr gerne von dem immensen Schuldenerlass, der auch von Jesus selber in einem Gleichnis sehr drastisch formuliert worden ist. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Aber wir wissen, wir haben eine Schuld erlassen bekommen, die wir nie selber hätten in irgendeiner Form abarbeiten oder wie auch immer reduzieren können. Und davon profitieren wir gerne. dass uns unsere immense Schuld von Gott erlassen worden ist. Aber wie penibel, wie kleinlich gehen wir oft mit der Schuld des Nächsten an uns um und sind nicht bereit zu vergeben. Und ich glaube, hier hilft uns ein Blick ins Apostolikum. Wenn wir gemeinsam als Gemeinde, wenn ihr als Gemeinde vielleicht das ja mal ausprobieren wollt, so ein Bekenntnis gemeinsam aussprecht und eben auch an die Stelle kommt, ja, ich glaube, ja, wir glauben an die Vergebung der Sünden. Das Vaterunser hilft übrigens auch dazu, wenn wir an die Stelle kommen und vergib uns unsere Schuld. Da ist dann kein Punkt, sondern geht es weiter, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, also den Menschen, die an uns schuldig werden. Das gehört zusammen. Also wir sind alle eingeladen, von Jesu Vergebung zu profitieren und uns miteinander daran zu erfreuen. Ich glaube an die Vergebung der Sünden, an die meiner eigenen, aber eben auch an die meiner Geschwister. Amen.